Wissensturm Linz.
Lernort und Medienzentrum.
Treffpunkt für Weiterbildung und Freizeit.
Herzlich willkommen bei Wissensturm aktuell im April. Hildegard Grebel-Scheharter begrüßt Sie bei dieser Informationssendung der Stadt Linz. Am 24. April beteiligt sich die Stadtbibliothek im Wissensturm wieder an der langen Nacht der Bibliotheken in Oberösterreich. Ich habe mit Anna Lischka, Mitarbeiterin der Stadtbibliothek, über diese Veranstaltung gesprochen. Am 24. April findet wieder die lange Nacht der oberösterreichischen Bibliotheken statt und die Stadtbibliothek Linz beteiligt sich daran. Wie schaut das Programm der Stadtbibliothek für diesen Tag aus?
Ursprünglich ist die lange Nacht der Bibliotheken eine Initiative, die vom Landesverband der oberösterreichischen Bibliotheken ausgeht. Wir haben ein buntes und vielfältiges Programm zusammengestellt für alle Altersgruppen und wir laden wirklich alle Menschen in Linz ein, an diesem Tag oder diesem Abend zu uns zu kommen und die Bibliothek kennenzulernen. Es gibt einige Programmpunkte, die den ganzen Tag stattfinden oder eben den ganzen Abend von 15 bis 22 Uhr. Dazu gehört zum Beispiel ein großer Flohmarkt mit Büchern, CDs und DVDs und Spielen. Von 15 bis 22 Uhr gibt es auch wieder eine Pflanzentauschbörse. Da kann man einfach Pflanzen, also zum Beispiel Zimmerpflanzen, Blümchen oder auch Saatgut, das man noch übrig hat, zu uns mitbringen und mit anderen BesucherInnen tauschen. Und wir haben auch Material zum Umtopfen vor Ort. Es gibt auch die Gelegenheit, ein Blind Date mit einem Buch zu gewinnen. Und zwar im zweiten Stock in unserer Belletristikabteilung kann man sich ein Los ziehen und mit ein bisschen Glück ein Überraschungsdate in Form eines Buches zum Mit nach Hause nehmen gewinnen. Die Aktion Blind Date mit einem Buch machen wir in der Bibliothek zum ersten Mal. Das ist aber etwas, was man immer wieder mal in Buchhandlungen sieht oder auch in anderen Bibliotheken. Das Tolle daran ist, dass man vor allem, wenn man nicht so oft liest oder noch nicht so sehr im Lesen drinnen ist, dass man vielleicht gar nicht weiß, was liegt mir denn eigentlich, was gefällt mir, was ist mein Geschmack. Und so hat man einfach nach dem Zufallsprinzip ein Buch in den Händen und hat einen unkomplizierten Einstieg in die Welt der Bücher gefunden. Blind Date mit einem Buch beginnt um 15 Uhr und wir bieten das an, solange der Vorrat reicht, bis alle Lose gezogen wurden. Wer gerne Spiele spielt, hat den ganzen Tag und Abend lang die Gelegenheit, bei Dungeons and Dragons mitzumachen. Dungeons and Dragons, das ist ein beliebtes und auch bekanntes Pen-and-Paper-Rollenspiel. Und wir haben da eine Expertin vor Ort, das ist die Vero Gufler und die wird durch die Spielerunden führen, zwar bis 18 Uhr für Kinder und dann ab 18 Uhr bis 22 Uhr für Jugendliche und Erwachsene. Im Erdgeschoss bei unserer Dingelei, das ist die Bibliothek der Dinge, da haben wir ganz viele Dinge ausgestellt an diesem Abend. Man kann Alltagsgegenstände ausprobieren, die man sich dann auch ausborgen kann bei uns. Es gibt dort einen 3D-Drucker und auch verschiedenste E-Reader zum Testen. Es gibt bis 22 Uhr auch ganz normalen Bibliotheksbetrieb. Also wenn man einfach auch nach Einbruch der Dunkelheit Bücher ausborgen, lesen möchte oder sich zum Beispiel eine Bibliothekskarte neu ausstellen lassen möchte, dann ist das natürlich genauso möglich, wie an den Programmpunkten teilzunehmen.
Neben den Angeboten, die von 15 Uhr bis 22 Uhr zur Verfügung stehen, gibt es auch Highlights, die angeboten werden und zu gewissen Zeiten am Programm stehen.
Um 15 Uhr zum Beispiel und um 16 Uhr gibt es jeweils eine Bilderbuchlesung für Kinder. Und ebenfalls um 15 und um 16 Uhr gibt es Führungen durch die Bibliothek und durch den Wissensturm. Zu späterer Stunde dann, um 19 Uhr, gibt es etwas, was wir so noch nie angeboten haben, worauf wir auch selber schon recht gespannt sind. Das ist unser Pub-Quiz, das wir in der Bibliothek durchführen. Das ist ein Quizabend, wo gemeinsam gerätselt wird, geschätzt, geraten und wo es auch darum geht, gemeinsam Wissen zu Literatur und auch zur Bibliothek unter Beweis zu stellen. Fünf Gruppen treten gegeneinander an, jeweils bis zu vier Personen und es gibt Bibliotheksgutscheine zu gewinnen. Wer da mitmachen möchte, kann sich am Tag der Veranstaltung, also am 24. April, ab 17 Uhr direkt vor Ort für das Pubquiz anmelden. Ein Pubquiz, das kennt man eigentlich eher wirklich aus dem Pub- oder Bar-Kontext, wo in einer ja, gemütlichen Atmosphäre an zusammengerückten Tischen verschiedenste Themen in einem Quizabend verpackt sind. Das Spannende und auch das Lustige daran ist, dass man zusammenarbeitet, dass man eben mit anderen gemeinsam versucht, möglichst viele Fragen, die ja ganz unterschiedlich sind, von Schätzfragen über Wissensfragen, dass man eben gemeinsam versucht, möglichst viel richtig zu beantworten. Wir freuen uns auch ganz besonders, dass bei der Langen Nacht der Bibliotheken die Bibliothek sich wieder in ein Kino verwandelt. Es gibt um 19:30 Uhr einen Filmabend, den wir gemeinsam mit Crossing Europe und mit der Streaming-Plattform Filmfriend veranstalten. Und zwar zeigen wir den Film Love Stakes. Das ist ein Film über ein junges, ungleiches Paar, das sich verliebt. Der Film war 2014 beim Crossing Europe Film Festival zu sehen. Er ist freigegeben für alle ab 12 Jahren. Und wer dabei sein möchte bei diesem spannenden Filmabend, sollte sich, um einen Platz zu ergattern, vorher anmelden unter der E-Mail-Adresse wissensturm@mag.linz.at oder auf unserer Website www.stadtbibliothek.at.
Bei manchen Programmpunkten kann man ja jederzeit kommen, also über einen größeren Zeitraum hinweg, einfach dazustoßen zu den Angeboten.
Ja, das sind recht kreative Stationen. Es gibt von 15 bis 18 Uhr zum Beispiel eine Bastelstation für Kinder im zweiten Stock in der Kinderbibliothek zum Sternebasteln oder auch Malen oder Zeichnen. Und zur gleichen Zeit, also eben von 15 bis 18 Uhr, gibt es im ersten Stock eine tolle Gelegenheit, mit einer Expertin aus unserer Buchbinderei Bücher zu reparieren. Bücher, die man gerne liest, die man vielleicht schon öfter in der Hand gehabt hat, die haben vielleicht schon kleine Schäden oder haben einfach schon bessere Tage gesehen. Und die Kollegin aus der Buchbinderei, die hilft dabei oder zeigt, wie man eben so kleinere Mängel bei diesen Büchern dann ausbessern kann. Und von 16 bis 19 Uhr zum Beispiel sind wieder die Urban Sketchers bei uns zu Gast, was uns sehr freut. Urban Sketching, das funktioniert so, dass man sich im öffentlichen Raum trifft, die Umgebung auf sich wirken lässt, beobachtet und dann das Gesehene zeichnet. So wird es auch bei uns in der Bibliothek sein. Es gibt Tipps zum Zeichnen von den Urban Sketches und man kann einfach die Atmosphäre genießen und schauen, welche Zeichnung dann dabei rauskommt. Das Programm der Langen Nacht der Bibliotheken ist kostenlos und es ist einsehbar online auf www.stadtbibliothek.at. Da hat man eine Übersicht über alle Uhrzeiten und alle Programmpunkte. Die Lange Nacht Bibliotheken findet nur an unserem Standort im Wissensturm statt, in allen Stockwerken der ganzen Bibliothek.
Die lange Nacht der Bibliotheken bietet am 24. April von 15 bis 22 Uhr die Gelegenheit, die Bibliothek im Wissensturm zu entdecken. Informationen zum Programm finden Sie auch unter wissensturm.at. Im Vorfeld der langen Nacht findet vom 22. bis zum 24. April wieder ein Bibliotheksflohmarkt im Erdgeschoss des Wissensturms statt. Nun zu einigen Lesungen für Kinder und Veranstaltungen der Stadtbibliothek. Am 8. April um 15 Uhr feiert die Stadtbibliothek Urfa 20 Jahre Bilderbuchlesungen mit der Kuh Liselotte. Ebenfalls am 8. April, jedoch um 16:30 Uhr, öffnet die Stadtbibliothek Dornach Rodericks Geschichtenkiste. Gryphius sagt: Philosophieren mit Kindern bietet die Stadtbibliothek Ebelsberg am 13. April um 15 Uhr. Geschichten für kleine Ohren gibt es wieder am 21. April um 16 Uhr in der Stadtbibliothek Urfa. Das Literaturcafé Ebelsberg-Pichling öffnet wieder am 9. April um 18:15 Uhr. Das Buch Das Fest von Lucy Fricke wird besprochen. Tropes and Weirdy Talk, der Buchclub für alle ab 16 Jahren, Genre New Adult, trifft sich am 16. April um 18.15 Uhr in der Stadtbibliothek Ebelsberg. Beim Repair Café in der Stadtbibliothek Wissensturm stehen am 14. April ab 17 Uhr wieder die Themen Reparieren und Instandsetzen im Mittelpunkt. Wer sein neues E-Bike näher kennenlernen bzw. sich im Frühjahr Sicherheitstipps holen möchte, hat beim kostenlosen E-Bike-Training für Personen 50 plus am 10. April in der Volkshochschule Linz dazu Gelegenheit. Am 6. Mai um 19 Uhr stellt die Soziologin und Forscherin an der Universität Buenos Aires, Lucia Caballero, ihr Buch zu den feministischen Kämpfen in Argentinien unter Milei vor. Am 23. April bietet die Volkshochschule Linz einen Informationsabend zum Thema Long-Covid und ME-CFS, verborgene Krankheit, sichtbare Folgen, an. Ich habe mit den Organisatorinnen Ruth Karner und Julia Irsigler über das Krankheitsbild und über den Vortragsabend gesprochen. Ruth Karner und Julia Irsigler sind Mütter von erkrankten Kindern und haben den Verein Unlock You gegründet.
Der Vortragende wird Herr Dr. Dr. Gohler sein, ein klinischer Psychologe, der sich seit vielen Jahren mit der Erkrankung ME/CFS und Long-Covid auseinandersetzt. Er ist selbstständig in einer Ordination in Linz und betreut dort entweder vor Ort oder auch telemedizinisch Klienten.
Der Dr. Gohler ist von seinem Berufsbild her Psychologe und für uns war es ganz wichtig, da auch Experten aus diesem Bereich auf diese Erkrankung schauen zu lassen. Und er hat sich da sehr, ist da sehr gut drinnen und beschäftigt sich auch tatsächlich sehr intensiv mit diesem Krankheitsbild und auch mit der Unterscheidung, weil es sehr oft vermischt wird in den psychosomatischen und psychischen Bereich. Und er versucht auch im Rahmen dieses Vortrags, also so ein bisschen Forschungsergebnisse, Diagnosekriterien und irgendwie Gemeinsamkeiten mit psychischen Erkrankungen, aber auch das, was die Unterschiede ganz klar herstellt. Und man kann sagen, man kann das natürlich im somatischen Bereich unterscheiden durch wirkliche, sage jetzt einmal, schulmedizinische Parameter. Da gibt es sehr viele Wege, wie man es unterscheiden kann. Aber man kann es auch von der psychologischen Seite her unterscheiden. Und er schaut da einfach auf das alles. Und ein großer Schwerpunkt ist einfach so dieses, wenn man einen Verdacht hat, wie umgehen, ja, und was sind vor allem auch, und das ist uns als Verein sehr wichtig, diese Gefahren, wenn man es nicht erkennt.
Die Bezeichnung der Krankheit Long-Covid und ME/CFS, was bedeuten diese Begriffe?
Zu den Begriffen Long-Covid, ME/CFS, PEM und so weiter, ja, die oft verwendet werden, gibt es grundsätzliche Unterscheidungen. Long-Covid, streng genommen Post-Covid, bezeichnet eigentlich die lang andauernde Erkrankung nach einer Covid-Infektion. Das kann unterschiedlich ausgeprägt sein von leichten Beschwerden, die einfach bleiben, wie mehr Müdigkeit, chronische Kopfschmerzen oder auch ein Lungenproblem, ja, organische Probleme, bis hin zu diesem Vollbild der postinfektiösen Erkrankung, nämlich ME/CFS. Ja. Das ist eine Untergruppe, die nach verschiedenen Kriterien beurteilt werden kann. In Österreich werden meistens die kanadischen Kriterien verwendet. Das sind die strengsten Kriterien, wo wirklich aus 9 Symptombildern sozusagen, also verschiedenster medizinischer Bereiche wie eben Schlafprobleme, Schmerzen, Erschöpfung, Belastungsintoleranz und so weiter. Ja, also da gibt es einen großen Komplex und von denen müssen 7 von diesen 9 erfüllt sein. Und nur dann quasi wird ME/CFS diagnostiziert und das Kardinalsymptom dieser Erkrankung ist PEM. Und PEM ist quasi eine Verschlechterung der Krankheitssymptome oder Auftreten neuer Symptome nach Überlastung. Und diese Überlastung ist einerseits, kann die körperlich verursacht werden, ja, durch Überanstrengung, aber auch durch kognitive Überanstrengung, durch emotionale Überanstrengung. Das kann Stress sein im negativen Sinn, ja, Traurigkeit und so weiter. Aber es kann genauso positive Emotion sein. Also zu viel Freude kann auch eine Verschlechterung bewirken. Und das Soziale ist einmal ganz wichtig zu betonen, ja, also diese soziale Reizintoleranz ist leider sehr häufig. Das heißt, die Menschen vertragen oft wirklich diese Anwesenheit von anderen, diese Menschenmenge zum Beispiel, ja, oder auch im schwersten Fall wirklich einen einzelnen Kontakt ganz schwer. Also auch so kann diese Grenze überschritten werden. Und wann diese Grenze überschritten wird, dann kommt es oft leider zeitverzögert zu einer Verschlechterung. Ja. Diese Verschlechterung geht nicht einfach wirklich durch ein bisschen Liegen und Rasten wieder weg, sondern es dauert quasi wieder viel länger als bei uns gesunden Menschen. Ja. Das heißt, es kann sein, dass das Tage dauert, es kann aber auch sein, dass das Wochen oder Monate dauert und im schlimmsten Fall wird es nie wieder so, wie es vorher war. Ja. Und das ist die große Gefahr bei dieser Erkrankung. Durch diese Überlastung, dass ständig eine Abwärtsspirale quasi in Gang gehalten wird. Darum ist einfach auch so wichtig, diese Erkrankung zu erkennen und dieses PEM oder Crash, diese Neigung zu wissen, weil dann die Medizin sozusagen dagegen ja dieses Pacing ist. Und Pacing ist nichts anderes als diese Belastungsgrenzen nicht quasi zu berühren, ja, also nicht darüber zu gehen, sondern immer in einem, mit ein bisschen einem Puffer quasi darunter zu liegen, damit genau das nicht passiert. Das heißt, so die erste Hilfsmaßnahme ist quasi diese Krankheit zu erkennen und mit diesem Pacing zu beginnen. Das heißt, man muss sich selbst, wenn man betroffen ist oder eben auch das Kind wirklich gut kennenlernen, ja, und auch aus Erfahrung wissen, wo sind die Gefahren. Ja, es ist bei jedem auch ein bisschen was anders. Ja, der eine hat halt mehr die körperliche Überlastungsproblematik und der andere hat es vielleicht mehr im sozialen, im emotionalen, genau.
Natürlich ist die Psyche mit betroffen. Also gerade bei schwer betroffenen Menschen, die ganz dadurch ihr soziales Leben nicht leben können, ihre Bildung oder ihren Beruf nicht nachgehen können, wie gewohnt. Also das sind große Veränderungen. Plötzlich bin ich hilfsbedürftig, ja, kann die Dinge nicht mehr selber machen. Also es ist uns ganz wichtig, dass man nicht sagt, das hat alles mit der Psyche nichts zu tun, aber die Psyche ist bei dieser Erkrankung nicht die Ursache.
Es gibt Tage, die sind besser, es gibt Phasen, die sind besser, es gibt da verschiedene Formen jetzt da bei ME/CFS. Es gibt manche, die sehr fluktuieren, das heißt, die haben Phasen, da geht es besser, dann gibt es wieder Phasen, das heißt Monate, da geht es wieder schlechter, ja, und man kann auch gar nicht so genau sagen, warum. Das sind ganz viele Einflüsse, die da mitspielen, zum Beispiel auch Wetter und Klima. Bei der Erkrankung ME/CFS gibt es verschiedene Schweregrade, ja. Also schon bei leicht, also es wird unterschieden zwischen leicht betroffen, moderat betroffen, schwer und schwerst betroffen, ja. Und man kann eigentlich sagen, leicht betroffene Menschen sind eigentlich schon sehr schwer krank, ja, können nur mehr teilweise arbeiten gehen oder teilweise die Schule besuchen, ja, sind schon in ihrem Alltag sehr eingeschränkt. Und die Bandbreite ist natürlich dann sehr groß. Der größte Bereich der ME/CFS-Betroffenen fällt eigentlich unter moderat betroffen, ja. Und diese Menschen sind eigentlich schon nicht mehr arbeitsfähig. Und ein riesengroßes Problem in der Versorgung auch und in der gesellschaftlichen Wahrnehmung stellen die Schwer- und Schwerstbetroffenen dar, weil die einfach auch nicht mehr sichtbar sind in unserem System. Ja. Die liegen zu Hause ans Bett gefesselt, manchmal wirklich im Dunkeln, können maximal von der Familie betreut werden, ja, weil einfach wirklich, es ist wirklich unglaublich, was man mit der Erkrankung erleben kann, ja. Und Transport in ein Krankenhaus und dort der Versorgung ist in dieser Phase überhaupt nicht mehr möglich, ja. Also das ist eigentlich ein riesengroßes Problem, wo man, die Menschen sind alle unversorgt, ja. Erwähnenswert finde ich auch noch, dass ME/CFS nicht nur nach Covid entsteht, sondern auch durch andere Infektionskrankheiten wie Influenza, EBV, ja, aber auch bakterielle Infektionen und auch nicht durch Infektionen entstehen kann, also durch andere Ursachen wie Unfälle oder Man weiß oft einfach nicht. Ja. Also es ist keine rein postinfektiöses Erscheinungsbild.
Sie haben beide den Verein gegründet. Was waren die ursprünglichen Ziele? Was sind Ihre Erfahrungen mit der Arbeit im Verein?
Also in unserem Verein haben wir uns dafür entschieden, uns dem Thema Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene dem Thema zu widmen, weil wir eben selber Mütter sind und weil da eben diese Funktion, diese Doppelfunktion dazu kommt. Man ist in dieser pflegenden, begleitenden Rolle, aber man ist natürlich auch in Obsorge- und Erziehungsverantwortung. Für uns war es sehr wichtig, also wir haben uns auch Verein für Sichtbarkeit genannt, ja, weil wir einfach mitbekommen haben, dass diese Erkrankung nicht wirklich wahrgenommen wird. Also wir haben immer ganz erstaunte Reaktionen gehabt, was Kinder und Jugendliche um Long-Covid es gibt und so, ja, und haben eben selber sehr oft das gespiegelt bekommen, wir sind alleine. Und uns war relativ schnell klar, dass da sowohl im Gesundheitssystem völlig die Versorgung und der Fokus auf die Erkrankheit fehlt, aber auch im Schulsystem die Idee fehlt, was tut man, wenn plötzlich ein Kind die Unterrichtspflicht nicht mehr in Präsenz wahrnehmen kann, sondern eben zu Hause ist, ja, so. Und das heißt aber nicht, dass gar nichts mehr geht, ja, so in vielen Fällen. Und das heißt, da gibt es sehr viele Themen, wo man hinschauen muss. Und das war mal so unsere Intention, da auch wirklich, sage ich mal, ein bisschen politische Arbeit zu machen und an Türen zu klopfen und da vertretend im Namen mehrerer zu sprechen, dass nicht immer jeder allein das tun muss. Ja, so. Wir sind letztes Jahr im März online gegangen mit unserer Webseite, also uns gibt es jetzt ziemlich genau ein Jahr, ja, sichtbar. Und wir haben jetzt schon über 80 Kinder in Oberösterreich dabei, oder Jugendliche halt, ja, und junge Menschen. Und das, also Mitglieder haben wir deutlich mehr, aber halt wirklich Betroffene, für die wir uns stark machen. Und das ist uns sehr wichtig. Und daneben geht es natürlich auch, also wir haben auch eine Selbsthilfegruppe als ein Teil unserer Arbeit. Da geht es natürlich auch um gegenseitige Erfahrungsaustausch, ja. Und da sind eben genau dieses Erkennen der Erkrankung ist so wichtig am Anfang und dieses Verstehen von diesem Pacing. Und darum ist gerade so wichtig, dass sich Eltern auch für das Thema interessieren und da sensibilisiert sind, weil wir natürlich den Rahmen um das Aufwachsen der jungen Menschen halten.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit der Akzeptanz der Krankheit in der österreichischen Gesellschaft?
Wir nehmen mittlerweile eine sehr hohe Sensibilisierung der Gesellschaft wahr, weil fast alle sagen, mittlerweile kann man sagen, fast jeder kennt jemanden, der in irgendeiner Folge dieser Pandemie steckt, ja, so. Also Corona hat da schon viel hinterlassen, ja. Und da merken wir zunehmend Verständnis, aber die Systeme sind zu langsam. Ja, also im medizinischen System gibt es einfach nur viel zu wenig Antwort dafür und durch das dann auch sehr viel Nichterkennen oder sogar Fehlbehandlung, ja, und sehr viel im Kreis laufen. Ja, also es dauert unendlich lang, bis man die Diagnose überhaupt bekommt, weil es kein Zentrum oder kein verantwortlicher medizinischen Bereich gibt für die Thematik, leider. Und genauso ist es natürlich im Schulsystem, ja, das auch noch keine systemische Antwort hat. Wie man jetzt zum Beispiel weiß, okay, wie tut man jetzt mit einem Kind mit Körperbehinderungen oder mit dem und dem Bereich? Da gibt es einfach Dinge, die sind geregelt. Da ist noch nichts geregelt. Und das macht es sehr, sehr schwierig. Ja? Und auch Pflegegelder, also da gibt es in den seltensten Fällen, dass das überhaupt gewährt wird, obwohl die Menschen teilweise völlig Haus und Bett gebunden sind.
Ergänzend zur Schulsituation möchte ich noch erwähnen, dass natürlich auch im beruflichen Alltag ganz große Probleme gibt bei dieser Erkrankung, ja, also mit Arbeitsunfähigkeit und dieser Anerkennung quasi dieser Arbeitsunfähigkeit oder Nichtbelastbarkeit. Das ergibt leider ganz viel Problematik und ganz viel Gutachten, die dann oder Befunde, die in Gutachten nicht anerkannt werden, ist ein riesengroßes Thema in der finanziellen Absicherung.
Es gibt medizinische Fortschritte, die Krankheit ist auch klassifiziert worden. Was haben Sie an medizinischen Fortschritten wahrgenommen?
An medizinischen Fortschritten jetzt in unserem allgemeinen Gesundheitssystem haben wir de facto oder habe ich de facto bis jetzt nichts wahrgenommen. Ja. Also das ist leider wirklich sehr begrenzt auf einzelne Ärzte und Ärztinnen, die sich da wirklich spezialisieren. Aber das sind wirklich Ausnahmefälle, die müssen wir alle suchen. Die haben lange Wartelisten oder Aufnahmestopp. Also es ist sehr schwierig, dort quasi anzudocken. Und quasi die einzige Möglichkeit ist eigentlich wirklich über Wahlarztsystem zu diesen Ärzten zu kommen. Ja. Es gibt, muss ich mich korrigieren, einen kleinen Fortschritt in Österreich, der erwähnenswert ist. Das ist diese Long-Covid-Online-Klinik. Das hat eine Wiener Ärztin gegründet und somit ist quasi für ganz Österreich, wo erreichbare Medizin da, ja, auch mit dem Nachteil, dass natürlich auch wieder lange Wartezeiten sind mittlerweile. Es war sehr schnell ausgebucht. Also, und die arbeiten wirklich sehr fundiert, standardisiert, am neuesten Stand. Die sind wirklich up to date, aber es ist leider wirklich die große Ausnahme.
Der Vortrag Long-Covid und MECFS, verborgene Krankheit, sichtbare Folgen, findet am 23. April um 18:30 Uhr im Wissensturm statt. Um Anmeldung unter wissensturm.at wird gebeten. Die Einzelkarten kosten 7 €, Ermäßigungen sind möglich. Die Volkshochschule und die Stadtbibliothek Linz laden zu ihren Veranstaltungen sehr herzlich ein. Informationen zu allen Veranstaltungen und die Sendung Wissensturm aktuell selbst finden Sie unter wissensturm.at. Hildegard Kriebel-Scheharter verabschiedet sich sehr herzlich von Ihnen.